Ja, herzlichen Dank, dass ich hier in Herborn bei euch sein kann. Ich freue mich darüber. Wir waren früher öfter mal hier, aber wir gehören zur FEG in Dillenburg. Meine Familie und ich, wir waren von 1981 bis 1996 in Peru als Missionare von der Mission in die Camino und haben dort im Gemeindeaufbau und in der Ausbildung von Pastoren gearbeitet. Jetzt im Ruhestand darf ich noch etwas mithelfen bei der Bibelübersetzung des Alten Testamentes? Und davon möchte ich kurz etwas sagen. Und ich hoffe, wir sehen jetzt die PowerPoint. Nein, Diesel nicht. Ja, jetzt. Jawohl. Also, wir sind zu den Indianern im Amazonasgebiet gereist in Peru und ich stelle euch kurz mal mit zwei, drei Bildern vor, wer sind diese Menschen? Das sind solche ganz andere Menschen, hoppla, die ganz anders aussehen und die Gemeinden gebildet haben, wo Menschen auch Jesus nachfolgen und die einfach auf ganz andere Art und Weise, nämlich in ihrer kulturellen Art und Weise, Jesus nachfolgen und Gemeinde bilden. Sie leben in einem Gebiet am Norden von Peru, im nördlichen Gebiet dort in Peru und haben etwa ein Gebiet so groß wie Hessen. Müsst ihr euch das vorstellen? Das sind etwa 80 bis 90 Dörfer, so groß wie Hessen, und da leben 15.000 Menschen. Ist etwas ganz anderes als hier bei uns. Wenn man sich das mal vorstellt, hier in Hessen würden nur 15.000 Menschen wohnen und wir hätten nur 80 oder 90 Dörfer. Das ist schon eine ganz andere Art zu leben. Und sie leben eben an den Flüssen, vor allen Dingen an den Flüssen. Diese ganze Arbeit ist eine Koordination zwischen Wycliffe Bibelübersetzer, denke ich, ist vielen bekannt, und der Mission in die Camino, das ist eine Schweizer Mission. Die haben zusammen diese Missionsarbeit dort und vor allen Dingen die Bibelübersetzung gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, 2008, als ich noch einmal da war, im Februar 2008, genau nach diesem Mittagessen hier, wir sitzen hier, und ich habe das Foto gemacht. Und als wir mit dem Essen fertig waren, der Mann in der roten Jacke, der hat mich gefragt: Bruder, könntest du uns helfen, das Alte Testament noch fertig zu übersetzen? Ich war voll als Verwaltungsleiter bei Wycliffe noch tätig. Und ich war sehr überrascht über diesen Wunsch, dass sie den Wunsch hatten, das Alte Testament noch komplett zu übersetzen. Das Neue Testament haben sie bereits und vom Alten Testament hatten sie die Psalmen und die Sprüche, also ein ganz klein bisschen und 1. Mose und so. Aber sie wollten gerne das Alte Testament komplett auch in ihrer Sprache haben. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin noch voll im Berufsleben, das geht nicht. Also tut mir leid, ich verstehe euren Wunsch, aber geht nicht. Ja? Und dann 2020, dann ist das doch möglich geworden. 2021 haben wir dann begonnen und ich durfte dann nochmal hinreisen auch und wir haben mit der Ausbildung von Pastoren begonnen, die als Übersetzer von den Gemeinden berufen wurden. Die verschiedenen Gemeinden haben aus ihrer Mitte heraus Pastoren berufen und haben gesagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr, wir unterstützen euch in der Bibelübersetzung des Alten Testamentes. Und die haben dann begonnen, weil das war möglich geworden, weil eine neue Missionarin gekommen war, die kommt aus Thüringen, aus Miriam Ille. Sie ist verheiratet mit einem Peruaner dort. Wir sehen sie hier. Und sie hat das Projekt dann angefangen und hat mich dann gefragt, würdest du uns helfen und unterstützen? Ich war ja inzwischen in Deutschland in Rente. Da habe ich gesagt, gerne. Denn ich habe Gott immer wieder gefragt, warum kann ich diese Achuar-Sprache, warum kann ich diese Indianersprache und Spanisch? Und ich benutze das gar nicht in den letzten 20 Jahren. Ich habe es nicht benutzt vorher. Und jetzt darf ich es nochmal ausgraben und darf damit tätig sein. Das hat mir und macht mir noch ganz viel Freude. Jetzt vor einer der Momaro, der mir sagt, Atumsha, ja, meisha, honi, ihr Rundrahme, an so wenig, Chichamor, Atumsha, Nikarome. Hier sehen wir die Übersetzer. Das sind verschiedene Leute, auch Übersetzer, wenn jemand mal ausfällt. Deshalb sind eigentlich jetzt vier Hauptübersetzer. Die Miriam Ille steht dort, ich bin dort. Das war in der Ausbildungszeit 2021. Ich war letztes Jahr auch im Juni wieder 6 Wochen dort und habe versucht, auch in der Orthographie ein bisschen Ordnung zu schaffen. Wir müssen vieles überarbeiten, weil die Regierung auch da neue Vorgaben gegeben hat. Und wir wollen ja die Bibelübersetzung auch dann auf den neuesten Stand der Rechtschreibung bringen, so wie es dann auch von der Regierung gewünscht ist. Ja, wie gesagt, das ist das Gebiet der Achua. Dort unten, der rot eingezeichnete San Lorenzo, das ist der Übersetzungsort. Dort kommen, das ist eine Kleinstadt, so etwa in der Größe von Herborn, ein bisschen größer als Herborn, die Kleinstadt. Und da haben wir einen Büroraum gemietet und da findet die Übersetzung statt. Man kann sonst zu den Achua-Indianern im Amazonasgebiet nur, weil es Flüsse sind und weil es Urwald ist. Ihr kennt den Amazonaswald, man ist ja sehr berühmt und bekannt. Das ist die Lunge dieser Erde, der Amazonas, und da gibt es sehr viel Wasser. Und man braucht entweder ein Wasserflugzeug auf dem Wasser zu landen, auf dem Fluss zu landen oder eben mit dem Boot. Wir bekommen hier einen kleinen Einblick. Entschuldigung, können wir da ein Audio haben? Ein Video ist hier eingeblendet bei der nächsten Folie. Geht das? Ton haben wir, aber noch kein Bild. Ach doch, auch, okay. So findet eine Taufe statt. Ihr seht, das sind viele Menschen, junge und alte, und die lassen sich taufen und werden vorher noch mal gefragt, bevor sie ins Wasser steigen, ob sie wirklich Jesus Christus nachfolgen möchten und ob sie das, was sie jetzt tun, ins Wasser zu steigen und sich entschließen, Jesus nachzufolgen, ob das wirklich ernst gemeint ist. Zu Deutsch, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Mal ein kleiner Einblick, wie Gemeinde dort gelebt wird und wie Menschen Jesus nachfolgen, auch im Amazonas-Urwald von Peru. Wir durften Teil davon sein einige Jahre und ich darf es jetzt über Internet begleiten. Ich kann die Texte sehen, die übersetzt worden sind. Wir haben 1. und 2. Samuel-Buch übersetzt. 1. Könige-Buch ist auch fertig, noch nicht geprüft. Jetzt war bis Ende letzter Woche bis Freitag war dann das 2. Königebuch dran, das erst einmal zu verstehen. Die einzelnen Kapitel sind durchgegangen und morgen am Montag beginnen die Übersetzer jetzt mit 2. Könige zu übersetzen. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch über KI-Möglichkeiten haben, auch die Übersetzung noch zu verbessern und auch vielleicht noch zu vereinfachen. Ich habe angeregt, dass wir 1. und 2. Chroniker, die ja über Ähnliches berichten wie in den Samuel- und den Königsbüchern, dass wir das über die KI übersetzen lassen und mal gucken, wie das geht. Ich bin ganz gespannt. Also Wycliffe ist damit unterwegs und uns, vielleicht die letzte Folie noch, Audiobibeln herstellen. Also wir stellen nicht nur Bibeln her zum Lesen, sondern wir stellen Audiobibeln, das geht heute übers Handy. Viele von Ihnen haben Handy und haben die Bibel dann auf Handy, jetzt schon das Neue Testament über Handy. Und viele auch von den Pastoren, die lesen Handy und viele haben einfach die Bibel auch auf Handy jetzt heute. Und von daher wollen wir uns da ganz auch nicht nur ein Buch aus Papier übersetzen, sondern dass es auch in den modernen Medien dann möglich ist, das zu sehen. Vielen Dank, das war jetzt, glaube ich, die Präsentation hier über Peru. Das können wir jetzt abschalten, wir kommen jetzt zur Predigt. Und ja, vielen Dank. Ich habe gedacht, die Bibel, die ist ja heute noch aktuell und auch relevant für unser Leben. Und deshalb der Wunsch der Indianer in Peru, die Bibel komplett zu haben in ihrer Sprache, das ist ja durchaus berechtigt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welchen Stellenwert die Bibel in deinem Leben hat. Wir sagen, der christliche Glaube, der gründet sich auf die Bibel, aber wie ist das im täglichen Leben mit der Bibel? Hat die noch einen Stellenwert für uns? Ist sie noch aktuell und relevant für uns? Oder sagen wir, ach, wir kennen das ja eigentlich schon. Und ich möchte heute Morgen mit euch teilen, dass die Bibel sehr relevant ist und sehr wichtig ist für jeden von uns. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen nach der Wahl der neuen Bundesregierung geht. Haben Sie noch Hoffnung auf eine wirkliche Wende? Wird das noch kommen? Gibt es wirklich etwas Neues oder bleibt alles doch nur beim Alten? Viele haben resigniert und können nicht mehr glauben, dass sich irgendwas verändert, zum Besseren wendet, etwas Neues möglich ist. Und gerade was Politik angeht, wir fühlen uns hilflos, wir haben gewählt, okay, aber jetzt, was passiert danach, wir wissen es nicht. Aber fernab der großen Politik frage ich jetzt, kann sich persönlich in deinem persönlichen Leben etwas ändern? Heute möchte ich versuchen, ein bisschen Sehnsucht nach Veränderung in deinem persönlichen Leben zu wecken. Und Glauben und Vertrauen in Gottes Möglichkeiten zu wecken. Keine menschlichen Appelle wird schon wieder, sondern in Gottes Wort begründeter und in seine Verheißungen begründeter Glaube. Und deshalb diese drei Punkte heute. Gottes Wort gibt dir Hoffnung. Gottes Wort gibt uns Orientierung. Und Gottes Wort macht Mut. Wir meinen ja oft, Worte sind ja nur Schall und Rauch. Sprache und Sprechen besteht ja aus akustischen Signalen. Physikalisch gesehen sind das Schallwellen und die sind sehr flüchtig. Die vergehen wieder. Aber andererseits wissen wir auch, dass Worte auch etwas auslösen. Manchmal sehr nachhaltig etwas auslösen. Aber davon hören wir später noch mehr. Aber wenn Gott spricht, ist das nochmal eine andere Nummer. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Sein Wort ist wirkmächtig. Da steht eine Wirkungsmacht dahinter, hinter Gottes Wort. Er spricht, es werde Licht. Sie wissen es, es wurde Licht. Und all das, was wir sehen und geschaffen worden ist, das ist durch das Wort Gottes geschaffen. Sein Wort hat wirklich Schöpfermacht. Was vorher nicht da war, das geschieht, das ist da. Im Hebräerbrief lesen wir, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Die Erde, dieser Planet war wüst und leer und das, was geworden ist, ist aus der Kraft des Wortes Gottes, was er gesprochen hat, geworden. Nur den Menschen, den hat er geformt aus dem Staub der Erde. Aber alles andere, was geschaffen ist, ist durch sein Wort. Gott hat gesprochen und es ist geworden. Diese Vollmacht, diese Macht haben wir als Menschen nicht. Wir können auch manchmal Gutes auslösen durch unsere Worte und auch viel Schlechtes auslösen durch unsere Worte, verletzen. Aber wir haben nicht diese Macht, aus dem Nichts heraus etwas zu schaffen. Und von daher möchte ich heute Morgen von diesem Wort her, das Gott an uns richtet, uns etwas mit hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar denken wir zurück in das Jahr 597 vor Christus. Der König Nebukadnezar fällt in Israel ein, erobert Jerusalem und führt viele aus Juda weg nach Babylon. Und mit ihm weggeführt wird auch ein Prophet, nämlich der Prophet Hesekiel. Und der Prophet Hesekiel ist von Gott gesandt, um dort seine Botschaft, zunächst einmal Gerichtsbotschaften und dann zunehmend auch Botschaften der Hoffnung zu verbreiten. Das heißt, Gott sieht sein Volk in der verzweifelten Lage. Es gibt eigentlich keine Hoffnung. Sie sind verschleppt, gefangen geführt. Und im Psalm 137 lesen wir aus dieser Zeit, wir saßen an den Flüssen Babels und hingen unsere Harfen an die Weiden und sie wollten uns animieren, Liedern, singt uns doch Lieder aus Zion und wie sollten wir singen in der Fremde, in dem Exil, wie sollten wir singen und Lieder, fröhliche Lieder aus Zion singen. Total verzweifelt, die vom Volk Israel verschleppt waren nach Babylon. Und in dieser Zeit schickt Gott durch den Propheten Hesekiel eine neue Botschaft. Und die möchte ich lesen. Und wir können, glaube ich, mitlesen. Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Der ganze Boden war mit Totengebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete, Herr, das weißt nur du. Und er fuhr fort, rede als Prophet zu diesen Gebeinen. Ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch. Gebt acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich eine Haut bildete. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist. Sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, kommt aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diesen Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ja. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte, da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte der Herr zu mir, du Mensch, diese Totengebeine sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet zu ihnen und sage, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Gebt acht, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, heraus. Ich führe euch heim ins Land Israel. Soweit dieser Bibeltext aus dem Hesekiel. Das war die Botschaft des Hesekiel, die er dem Volk mitteilen sollte. Eigentlich ein Gruselkabinett, was da vorgestellt wird in der Bibel. Hier, da liegen alles tote Skelette in einer großen Ebene. Unzählige Totengebeine. Und er sagt, meinst du, Gott spricht zu dem Hesekiel, meinst du, das könnte wieder zu neuem Leben erwachen? Das würden wieder zusammen? Nein, das ist eigentlich hoffnungslos. Und ich denke, so hoffnungslos fühlte sich das Volk Israel auch in dieser Situation in Babylon. Und ich glaube, uns geht es ja in mancher Sinn nicht viel anders, dass wir auch mit unserem Latein oft am Ende sind. Und jetzt ist diese Botschaft heute Morgen hier von Hesekiel her, auch für uns, wenn unsere Möglichkeiten am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Wenn seine Möglichkeiten sind, dann erst dran, wenn unsere Möglichkeiten längst zu Ende sind. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, weil die Situation schon lange total verfahren ist, kein Fünkchen Hoffnung mehr ist auf Veränderung, die wir uns aber im Grunde doch sehnlich wünschen. Diese Veränderung vielleicht beim Ehepartner, bei unseren Kindern wünschen wir uns so sehr, dass sich etwas verändert. Bei uns selbst vielleicht, bei unseren Charaktereigenschaften, die uns zu schaffen machen. Du wünschst dir Veränderung vielleicht an deinem Arbeitsplatz, bei Kollegen oder dem Chef. Oder bei der Unversöhnlichkeit in der Familie. Wir wünschen uns, würde sich doch endlich was tun, endlich eine Veränderung. Wir beten darum, es tut sich nichts. Oder es sind Probleme in der Gemeinde, wo wir uns dringend Veränderung wünschen. Verfahrene Situationen in unserem eigenen Leben. Oder Veränderung in der Politik. Frieden in der Ukraine. Frieden für Israel im Gazastreifen. All diese vielen Dinge, wo wir wünschen uns dringend Veränderung. Und haben wir da Hoffnung? Menschlich gesehen ist das alles hoffnungslos vielleicht. Aber ohne Frage, Gott kann selbst in aussichtslosen Situationen und Fällen Neues schaffen. Ich würde sagen, Unmöglichkeit ist eine Spezialität Gottes. Das heißt, schöpf doch mal Hoffnung und sag, wenn meine Situation so unmöglich ist, dass ich nicht glaube, dass sich da etwas verändert, das ist schon so lange, dass sich nichts verändert, dann bist du genau an dem Punkt, wo Gott uns hinhaben möchte, dass wir kennen, aus eigener Kraft und aus eigenem Vermögen geschieht keine Veränderung. Aber damit es zu Veränderungen kommen kann, spannt Gott auch uns ein. Den Hesekiel, den spannt er nämlich auch ein. Er sagt, da sind die ganzen Totengebeine. Und wird das wieder lebendig werden? Er sagt, ja, menschlich gesehen nicht, aber du, Herr, weißt es. Das ist schon mal ein Hoffnungsfall. Du, Herr, weißt es. Du kannst auch aus dem Unmöglichen etwas möglich machen. Gott fordert den Glauben des Hesekiel heraus. Glaubst du, dass diese verfahrene Situation sich durch Gottes Eingreifen verändern wird in deinem persönlichen Leben? Dann sprich, würde ich sagen, ein Wort des Glaubens über diese Situation. Was ja hier interessant ist, Gott fordert den Hesekiel ein, sprich zu den Totengebeinen. Wie kann man zu Knochen sprechen? Da ist ja kein Leben drin, da ist ja kein Lebensgeist mehr, ist ja alles tot. Kann man in toten Situationen sprechen? Ja, wir lernen etwas, dass wenn Gott uns etwas aufträgt, in dieser Situation zu sagen, Gott, du kannst verändern, auch in dieser Situation hier. Er fordert den Glauben heraus. Und dann heißt es, und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, und siehe da, es rauschte. Es geschah etwas. Ich persönlich habe das auch gut einem Jahr erlebt bei meiner Frau. Würde jetzt so weit führen, weil wir begrenzt sind in der Zeit, aber ich habe das auch persönlich, etwas auszusprechen, im Namen Jesu etwas auszusprechen, so wie die Jünger zum Beispiel dem Gelähmten im Tempel auch zugesprochen haben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Manchmal ist es dran, im Glauben etwas auszusprechen, was wir noch gar nicht sehen, weil wir Gott vertrauen und sagen, ja Gott, du kannst etwas verändern in dieser Situation. Nicht nur beten, sondern sprechen. Steh auf und geh. Das ist eine große Herausforderung an den Glauben. Und es ist tatsächlich passiert im Jahr 539 vor Christus, ist der persische König Kyros an der Macht, der Kyros der Zweite, und er hat ein Edikt und die Israeliten aus der Gefangenschaft dürfen zurückkehren nach Israel, nach Palästina, und 520 wurde dann begonnen mit dem Tempel in Jerusalem, den wieder aufzubauen. Das heißt, es geschieht etwas, Gott macht hier Hoffnung dem Volk Israel durch den Hesekiel. Das heißt, er hat eine Botschaft an das Volk, ganz konkret. Und ich denke auch, Gott hat auch Botschaften an uns, ganz konkret in unserer Lebenssituation. Das dürfen wir erwarten, dass Gott uns anspricht durch sein Wort und dass sein Wort uns neue Orientierung gibt. Und das ist der zweite Punkt. Gott gibt uns Orientierung. Wir leben ja in einer Welt der negativen Nachrichten. Die überwiegen weit. Und das raubt uns Hoffnung und Zuversicht. Aber wie kann man eine Zuversicht begründen? Man kann ja nicht einfach sagen, naja, sei mal ein bisschen zuversichtlicher. Nein, das muss ja einen Grund haben. Und es gibt einen Grund. Die Bibel liefert uns Grund, zuversichtlich zu sein, wenn wir dem Wort Gottes Vertrauen schenken. Da spricht nämlich Gott des Universums, Gott, der diesen Planeten geschaffen hat. Das ist unvorstellbar, dass der zu mir spricht, dass der den Friedhelm kennt, dass er dich kennt, jeden Einzelnen von uns persönlich kennt. Der hat doch viel, würde man denken, der hat doch viel mehr zu tun im ganzen Universum, das alles zusammenzuhalten, was unsere Welt hält. Warum ausgerechnet mir hier in Herborn? Ja, das ist so ein Wunder. Und ich erinnere mich immer wieder daran, dass Gott gesagt hat, ich bin der Gott eurer Väter, Abraham, Isaac und Jakob. Das heißt konkreter Menschen. Und er ist auch unser Gott, der aus der Ewigkeit heraus spricht durch sein Wort. Und dieses Wort auch für uns heute Gültigkeit hat. Denn wir brauchen unbedingt einen Gegenpol, denke ich, zu den vielen Stimmen, die wir jeden Tag hören in Nachrichten, Social-Media-Plattformen, TikTok, Filmen, Unterhaltung, Polit-Talks. Die vermitteln nämlich ihre eigenen Wertvorstellungen und Überzeugungen, die nichts mit Gott und der Bibel zu tun haben. Letztendlich ist vieles dieser Nachrichten negativ, hoffnungslos, unsicher und nicht wirklich überzeugend. Und das beeinflusst uns. Ich merke das auch. Das beeinflusst mich jeden Tag, wenn ich mir das reinziehe, seien das die Podcasts oder was auch immer mich bewegt und ich meine Nachrichten einziehe, das bewegt mich negativ. Und das zeigt mir Werte, die nicht die Werte der Bibel sind. Und das macht keine Hoffnung, das macht nicht Zuversicht. Wir brauchen die Botschaft Gottes, seinen Wertekanon, der den Meinungen und Nachrichten, die jeden Tag auf uns einstürmen, diametral entgegensteht. Es ist die wahrhaftige und wirklich relevante Botschaft aus dem Universum. Von außerhalb unserer Welt, aus der Ewigkeit kommt diese Botschaft, die von Gott kommt. Wir könnten ja sagen, Jesus ist sozusagen als Außerirdische in diese Welt gekommen. Er kommt von außen her, er kommt von Gott her und er hat eine Botschaft für uns und das ist die Botschaft der Bibel, die wir mitnehmen können. Und das merken wir, das ist eine Botschaft, die ist total anders als das, die Botschaften in dieser Welt, die uns jeden Tag umgeben. Aber wir brauchen das. Ich habe das gemerkt, ich habe vor kurzem eine Zeit gehabt, wo ich die Bibel nur noch so ein bisschen oberflächlich gelesen habe. Die Losungen jeden Tag, ein kurzes Gebet und schon bin ich ab in den Tag gestartet. Und mit der Zeit, nach einigen Wochen, stelle ich fest, irgendwie verschiebt sich bei mir. Ich bin so negativ drauf. Ich habe gar keine Hoffnung mehr, keine Freude mehr da drin. Und ich merke plötzlich, okay, da hat sich was verschoben. Ich habe mir nicht Zeit genommen, die Bibel wirklich zu lesen und mir Zeit zu nehmen für Gott. Das heißt, ist so viel auf mich eingestürmt an Nachrichten, an Dingen, die mich jeden Tag bewegen, dass ich gar nicht mehr fokussiert war auf das, was Gott und Gottes Wort sagt. Deshalb, wir brauchen unbedingt Gottes Wort als Orientierung. Und der letzte Punkt, Gottes Wort macht Mut. Worte können ja Hoffnung wecken oder Hoffnung zerstören, einen Menschen aufbauen oder fertig machen. Worte können Zweifel säen oder auch Zweifel zerstreuen. Die Schlange im Paradies sagt zu Eva, sollte Gott gesagt haben, naja, sollte er wirklich gesagt haben? Und so schleichen sich dann Zweifel ein. Das heißt, Worte können sehr viel Unseriöses, sehr viel Falsches und Negatives anrichten, aber Worte können auch aufbauen. Lob und Anerkennung, Wertschätzung, das kann einen Menschen aufrichten, das kann uns nachhaltig positiv beeinflussen und Freude auslösen. Wie wir im menschlichen Miteinander mit Worten aufbauen und ermutigen können, kann uns das Wort Gottes eben auch Mut machen, Glauben wecken und Zuversicht geben. Ein bestimmtes Bibelwort, Eine Zusage Gottes kann uns den Weg weisen. Ich glaube, viele von uns haben das schon erlebt. Wenn wir traurig und verletzt sind, dann kann uns die Bibel, das Wort Gottes, kann uns wieder aufrichten und uns neue Orientierung und neuen Mut geben. Denn wir wissen, diese Worte kommen von unserem lieben Vater, von unserem Freund und Lehrer Jesus. Er steht auf unserer Seite und er hat gute Absichten mit uns. Aber Frage, kann man sicher sein, dass jedes Wort aus der Bibel einem auch ganz persönlich gilt? Es wurde doch in einer bestimmten Situation, an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu Gott von Gott gesagt oder von den Jüngern und Aposteln niedergeschrieben. Ist es legitim, das so einfach für uns heute zu nehmen? Ja, ich denke ja. Wir dürfen Gottes Zusagen in seinem Wort, die er historisch gesehen vielleicht dem Volk Israel gesagt hat, durch die Propheten oder die Paulus den Gemeinden damals in Kleinasien geschrieben hat, die können wir für uns auch persönlich in Anspruch nehmen. Warum? Ich möchte dafür ein bisschen Gründe nehmen. Warum dürfen wir das auch persönlich für uns? Weil viele sagen, ja, das war doch damals, wieso kann ich das jetzt für mich auch persönlich in Anspruch nehmen? Gilt das jetzt auch mir heute? Ja, diese Zusagen, die Gott uns in seinem Wort gibt, die drücken aus, dass Gott treu ist, dass er seine Leute bewahrt zum Beispiel und ermutigt. Gottes Treue und Barmherzigkeit, die gilt ja unabhängig von Zeit und Raum, ob sie damals gesprochen worden sind oder heute. Gott ist auch heute der Zuverlässige und Treue und Barmherzige, auch in unserem Leben. Genau damals wie in der historischen Situation, aber auch in unserer Situation heute ist er der gleiche. Gott bleibt derselbe. Und wenn wir als Kinder Gottes heute in einer ähnlichen Situation sind wie damals, beispielsweise das Volk Israel im Alten Testament, dann dürfen wir diese Zusagen auch heute von damals auch für uns heute in Anspruch nehmen. Und noch ein letztes. Jesus sagte einmal, die Worte, die ich euch zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wenn du beim Lesen der Bibel spürst, dass Gott dich durch diese Verheißung jetzt tröstet und dir Mut macht, dann darfst du das so von Gott annehmen. Der Heilige Geist nimmt förmlich diese Worte, die damals historisch in einem anderen Kontext gesprochen worden sind, der Heilige Geist nimmt sie in seinen Mund und sagt sie dir heute zu. Wenn du das spürst, dass das ein Trost und eine Hilfe und ein aufbauendes Wort ist für dich, dann darfst du das gerne in Anspruch nehmen. Du musst das nicht abweisen und sagen, ja, das ist ja in einem ganz anderen Kontext damals gesagt worden. Nein, das gilt heute jetzt für dich, weil der Heilige Geist sagt es dir als Trost und mutmachendes Wort zu und du darfst es annehmen heute als ein Wort, das Gott an dich richtet. Also, ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Lies die Bibel möglichst regelmäßig. Sie ist eine wirkliche Hilfe zur Orientierung. Erwarte, dass Gott zu dir spricht und bitte ihn auch darum, dass er durch die Bibel zu dir spricht und dir ein Wort sagt, der Mutmachung, der Orientierung. Und halt daran fest, dass die Bibel unser Wertekanon ist. Da haben wir die Orientierung. Wir wollen uns an dem festhalten, nicht an den vielen Nachrichten, die uns einstürmen. Wir brauchen diesen Kompass, diesen Wertekanon der Bibel, damit wir wissen, da sind wir geerdet, da ist unsere Heimat, da sind wir zu Hause bei Gott. Und das ist sein Wort. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Freude an Gottes Wort haben, es lesen und es Sie aufbaut und ermutigt. Amen.